Die Überschrift, die ich gewählt habe, ist die Botschaft und der Botschafter. Und wer eine Bibel hat, er kann aufschlagen, und zwar 2. Korinther 5. 2. Korinther 5 ab Vers 17. Und den Sündenfaktor, den ich für uns heute habe, ist, wir nehmen die Botschaft des Evangeliums, ihre Auswirkungen und die damit verbundenen Verpflichtungen nicht so ernst. Und das Fazit der heutigen Predigt ist, die Botschaft des Evangeliums darf und soll sich auf Gedanken, Worte und Taten auswirken und zu einem dienenden und Gott wohlgefälligen Lebensstil führen. Lieber Zuhörer, ja, lieber Bruder, liebe Schwester, ob du nun gut unterwiesen bist im Wort Gottes oder vielleicht noch in den Anfängen stehst oder wenn du den Herrn vielleicht noch gar nicht kennst, damit wir wissen können, wenn es heißt, dass wenn von der neuen Schöpfung die Rede ist, müssen wir erst einmal gemeinsam erörtern, warum besteht überhaupt die Notwendigkeit einer neuen Schöpfung? Wenn es heißt, neue Schöpfung und das Alte soll vergehen oder ist vergangen. Sicherlich, wenn man den Kontext des Briefes betrachtet, dann gehört der alte Bund zum Alten, das vergeht, und der neue Bund gehört zur neuen Schöpfung. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt, warum braucht es eine neue Schöpfung? Und da ist es wichtig zu wissen, erst einmal. Als Gott die Welt erschaffen hat, wenn wir 1. Mose, die ersten zwei Kapitel lesen, dann heißt es sechsmal, jedes Mal, nachdem Gott etwas geschaffen hat, heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Und am sechsten Tag, als der Mensch erschaffen wurde, da heißt es dann danach, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, mit Fug und Recht kann man sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wir wissen aber auch, wenn wir nur ein wenig nachdenken, diese vollkommene Welt, die Gott geschaffen hat, die war sehr gut. Weil Gott gut ist, so ist auch alles, was er geschaffen hat, gut. Wir wissen aber auch, es ist nicht bei dieser vollkommenen Schöpfung geblieben. Denn gar nicht so lange, nachdem der Mensch erschaffen wurde, rebellierte der Mensch. Er hat den Schöpfungsauftrag erhalten. Er sollte sich, Mann und Frau, sollten sich mehren und die ganze Erde untertan machen und gerecht herrschen. Wie wir aber aus der Schrift doch wissen, ein mächtiger Engel Gottes, auch bekannt als die alte Schlange, auch genannt der Teufel, beziehungsweise der Satan, kam und verführte die Frau. Und wir wissen auch, es ging ja um diesen einen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wovon Gott dem Adam zuerst das sagte, und Adam hat es dann höchstwahrscheinlich seiner Frau weitergesagt, also Gott sagte, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Das heißt, es waren nicht einfach nur zwei Bäume da, da waren viele Bäume. Und es sagt, eben von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Was sagte aber die Schlange zum Menschen? Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an den Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Der Teufel behauptete, der Mensch würde nicht sterben, sondern er würde werden wie Gott, zu erkennen das Gute und das Böse. Und damit erzählte der Teufel keine komplette Lüge. Er hat zur Hälfte die Wahrheit gesagt. Man könnte sagen, vielleicht sogar zu zwei Dritteln. Denn nach dem Sündenfall heißt es tatsächlich, da sagt Gott, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Das ist eingetreten. Aber was die glatte Lüge war, ist, dass der Mensch nicht sterben würde. Damit hat der Teufel eine Lüge erzählt. Und wir wissen auch, mit dem Sündenfall wurde als Konsequenz die Schwangerschaft der Frau eine große Schwierigkeit. Der Erdboden wurde schwer zu bearbeiten und der Tod und das Leid erhielten Einzug in die Welt. Der Mensch wurde aus dem Paradies verdrängt. Er verlor seine gottgegebene Herrschaft über die Schöpfung, weil der Teufel diese mit einer List ihm weggenommen hat. Nicht umsonst wird er daher auch genannt, der Fürst dieser Welt. Denn das, was der Mensch hätte tun sollen, das hat dann der Teufel übernommen. Bedenke, wie eine einzige Sünde solch dramatische Konsequenzen nach sich zog. Es war die Frucht einer einzigen Sünde, dass Tod, Leid und Vergänglichkeit in die Schöpfung eingetreten sind. Und wenn wir bedenken, eine Sünde hat das verursacht, was sollen wir da noch sagen wegen den vielen Sünden, die jeden Tag von Neuem auf dieser Welt begangen werden? In Gedanken, in Worten, in Taten. Wir haben auch gehört und gelesen, was in Israel jetzt passiert. Und das passiert jeden Tag, liebe Geschwister. Und die Sünde hat nicht nur uns sterblich gemacht. Sie macht das bisschen Leben, was wir eigentlich noch haben, zu einer überaus beschwerlichen Zeit. Und nicht allein die Schwierigkeiten dieses Lebens, nicht allein der physische Tod setzt uns zu, sondern wir müssen auch bedenken, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden, vor dem wir Rechenschaft abzulegen haben, für alle unsere Taten. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn wir um uns herum blicken, wenn wir uns, was noch wichtiger ist, uns selbstkritisch betrachten, dann müssen wir feststellen, wir haben uns sehr versündigt an Gott. Wir haben seine gerechten Gebote und seine Satzungen haben wir übertreten. Und je mehr wir gegen unser Gewissen sogar gehandelt haben, desto weniger tat uns das auch noch leid. Und das ist der Grund, warum es eine neue Schöpfung braucht. Kurz nach dem Sündenfall sprach Gott zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir als Christen bezeichnen das auch als das Protoevangelium. Denn hier hat Gott das erste Mal verheißen, dass ein Same, das heißt ein Nachkomme der Frau, in die Welt kommen werde, um der alten Schlange den Kopf zu zertreten. Das heißt, ihn außer Wirksamkeit setzen. Und wir wissen auch, diese Prophezeiung erfüllte sich vor etwa 2000 Jahren mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus, der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es zur neuen Schöpfung? Wie wird der Einzelne von uns zu einer neuen Schöpfung? Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, mit 30 Jahren, begann er diesen Dienst mit den Worten, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch hier haben wir wieder das Prinzip, das Alte muss vergehen und den Neuen weichen. Das Reich des Teufels und das Reich dieser Welt vergeht. Das Reich Gottes kommt. Und dass gerade diese Worte den Beginn des Dienstes Jesu markierten, ist sehr bemerkenswert. Denn damit zeigt er, was für eine Autorität er hat. Es ist eine bedingungslose Kapitulation, die er fordert. Wenn es heißt, wir sollen Buße tun, wie es in Markus 1,15 heißt, Buße bedeutet wörtlich umdenken. Es ist eine Gesinnungsänderung. Sicherlich hast du schon mal den Spruch gehört, da heißt es, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und dieser Spruch ist tatsächlich wahr. Wer nämlich erkannt hat, dass er der Gerechtigkeit Gottes nicht entspricht, dass er vor Gott dafür Rechenschaft ablegen muss und sich verloren weiß und fühlt, für den besteht noch Hoffnung zur Rettung. Wer aber mit Gleichgültigkeit dem gegenübersteht oder meint, Gott werde ihn schon so akzeptieren, wie er ist, für den gibt es weder Hoffnung noch Rettung. Es sei denn, dass er noch einsichtig wird und umkehrt. Jesus sagte einmal selbst, nicht die Starken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und wer meint, gesund zu sein, während er doch sterbenskrank ist, der wird auch nicht zum Arzt Jesus Christus kommen, um die Medizin sich verschreiben zu lassen und um Heilung zu bekommen. Das heißt, Buße und Glauben führen zu einer neuen Schöpfung, zur neuen Geburt. Wie auch der Herr Jesus sagte, gegenüber Nikodemus in Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es bedarf der neuen Geburt, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Du musst von neuem geboren werden. Oder wie es wörtlich im Grundtext heißt, du musst von oben her gezeugt werden. Es handelt sich um eine Zeugung aus Gott. Das heißt, die neue Schöpfung kommt aus Gott selbst. Gott ist der Ursprung der neuen Schöpfung. Und wir wissen auch, Gott ist wahrhaftig Mensch geworden in Jesus Christus. Und jeder, der Buße tut, und jeder, der an Jesus glaubt, der ihm nachfolgt, der ihn als Herrn und Retter angenommen hat, der entflieht dem Verderben und bekommt Anteil an der Natur Gottes. Das heißt, wenn wir daran denken, Buße und Glaube, diese zwei Dinge kann man nicht voneinander trennen. Und warum nicht? Ganz einfach. Wie kannst du glauben, wie kannst du Buße tun, wenn du gar nicht an die schlechte Nachricht, die deiner Verlorenheit glaubst? Wer aber nicht an die schlechte Botschaft glaubt, der glaubt auch nicht an die gute Botschaft. Und die gute Botschaft beinhaltet Hoffnung, Rettung, Versöhnung und Reinigung. Und wie kannst du aber auch bekennen zu glauben, wenn du nicht Buße tust und wenn es keine bleibende Besserung in deinem Leben gibt, wenn es keine Frucht der Umkehr, kein Verlangen danach gibt, nach Gottes Wort zu leben, wenn der Glaube ein toter, ein fruchtloser, ein nutzloser Glaube ist. Verstehe mich nicht falsch, Gott verlangt keinen großen Glauben. Der Glaube möge so sein wie ein Senfkorn, so klein. Aber es ist ein Glaube, der mit einem Neuanfang verbunden ist. Das ist der Wille Gottes. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Stelle. Und zwar 2. Korinther 5, Abvers 17. Da heißt es: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, auf die gleiche Weise, wie Gott die sichtbare, gegenwärtige Welt schuf, so wird jeder, der an Jesus glaubt, im Geiste von Neuem geschaffen. Wer an Christus glaubt, der wird in ihn hineingetauft durch den Heiligen Geist, bekommt eine neue Natur, die Natur Gottes, und wird wahrhaftig zu einer neuen Kreatur. Der innere Mensch wird erneuert. Und wenn das noch nicht klar genug ist, so schreibt der Apostel weiter: Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Der alte Mensch, der sich durch die böse Begierde, durch die Sünde abstumpfte, der sein Gewissen in vielerlei Weise abgetötet hat, der den geistlichen Tod anheimgefallen ist, dieser alte Mensch wird abgelegt. Und der neue Mensch, der eine neue Gesinnung hat, der nun die Welt aus Gottes Perspektive betrachtet, wird angezogen. Das Alte muss vergehen. Der Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und als Frucht entsteht etwas Neues. Es wird alles neu gemacht. Damit du und ich aber nicht dem Irrtum verfallen, dass wir das durch unsere eigene Kraft, durch unsere eigene Weisheit und durch unsere eigene Vernunft herbeiführen könnten, schreibt Paulus in Anschluss die Worte: Das alles aber kommt von Gott. Gott ist der Urheber der neuen Schöpfung. Gott ist es. Und das zeigt uns, das soll uns auch demütig machen. Denn wenn Gott seine Gnade nicht gegeben hätte, wenn er sie nicht angeboten hätte, so wäre unser Glaube vergeblich. Der Glaube würde uns nicht retten und er würde uns nicht erneuern. Wenn Gottes Gnade zwar da wäre, der Glaube uns aber nicht verkündigt worden wäre, so gäbe es nichts, woran wir glauben könnten, um errettet zu werden, um Versöhnung mit Gott und Reinigung von Gott zu erfahren, zu erlangen. Das heißt, Gott ergreift die Initiative durch Jesus Christus und wir stehen in der Verantwortung, entsprechend darauf zu reagieren. Und dann, eben in Vers 18, sagt Paulus: Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Diese Worte zeigen, das Problem war nie von Seiten Gottes, sondern es war und ist unsere Sünde, die Feindschaft gegen Gott ist, die zur Entfremdung mit Gott führt. Wenn Paulus hier davon schreibt, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, so ist dieses uns in erster Linie auf die Apostel zu beziehen. Wer sich aber damals durch den Dienst der Apostel mit Gott versöhnen ließ, der war ebenso in den Dienst der Versöhnung eingetreten, um von nun an das Evangelium zu verkündigen und Jünger zu machen. Und das wurde von Generation zu Generation weitergegeben, bis auf den heutigen Tag. Und so heißt es auch in 2. Timotheus 2, Vers 2. Da schreibt Paulus an Timotheus: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig werden, auch andere zu lehren. Hier haben wir dieses Prinzip: Eine Generation gibt die Botschaft an die nächste Generation weiter, lehrt sie, unterweist sie, damit die neue Generation ausgesandt wird, um das Evangelium zu verkündigen. Und darum steht auch heute jeder, ausnahmslos jeder Jünger Jesu in der Verantwortung, genauso im Dienst der Versöhnung tätig zu sein. Wenn es heißt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, dann wird noch einmal, so heißt es nämlich in Vers 19, Entschuldige, da habe ich was übersprungen. Vers 19 sagt nämlich, weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und damit wird gesagt, die Versöhnung ist Gottes Werk. Gott ergriff die Initiative. Aber damit ist keine Allversöhnung angedeutet. Ja, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Aber die Errettung ist geknüpft an Glauben des Einzelnen. Wer aber nicht ans Evangelium glaubt, der hat die Versöhnung mit Gott auch nicht erlangt und wird sie auch nicht erlangen, solange er im Unglauben verharrt. Mit Gott versöhnt zu sein, bedeutet für dich, dass der Herr über die Sünden deiner Vergangenheit hinwegsieht. Er dir somit die Sünde nicht länger anrechnet, sie dir nicht vorhalten wird. Er nimmt die Sünde sogar weg von dir. Und die gegen dich stehende Schuldschrift, die wird ausgelöscht. Ich erinnere an die Worte: Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn du mit Gott versöhnt bist, dann bist du in den Dienst der Versöhnung eingetreten. Du bist durch den Heiligen Geist zum Mitstreiter der Apostel. Du bist ein Soldat Christi, ein Verkündiger der frohen Botschaft, ein Herold des Friedenfürsten Jesus Christus, ein Mitarbeiter Gottes geworden. Deine Aufgabe ist es nun, das Wort der Wahrheit zu verbreiten durch gesalzene Worte der Gnade und Taten der Gerechtigkeit. Verkündigst du das Wort mit deinem Mund, wissen deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Familie, dass du ein Christ bist? Wissen sie das? Und sprichst du sie diesbezüglich auch an? Und verkündigst du mit deinem Lebenswandel das Evangelium? Oder könnte jeder Weltmensch genauso leben wie du, nur eben ohne den Heiligen Geist, ohne Christus? Bedenke, welch ein großer Freund unser Herr Jesus Christus ist, welche große Taten er an dir getan hat und wie wichtig es ist, dass du dich nicht alleine an deiner Errettung erfreust. Wer nämlich in Christus ist, gehört damit auch zur Gemeinde Christi. Das ist die wichtigste Institution der Erde. Betrachten wir das auch so, liebe Geschwister. wenn die Gemeinde stark ist, wenn das Zeugnis, das die Gemeinde nach außen trägt, glaubwürdig und echt ist, dann werden alle unsere Bemühungen langfristig auch Frucht bringen. Du und ich sind es, die gießen und pflanzen. Gott aber ist es, der das Gedeihen gibt. Die Klimaaktivisten wollen diese Welt retten durch drakonische politische Maßnahmen, durch politischen Aktivismus. Und man kann von dieser Art Politik halten, was man will. Aber nehmen wir einmal die Position ein, es würde tatsächlich etwas bewirken. Was bewirken Sie damit eigentlich? Im besten Fall gewinnen wir Lebenszeit dazu. Im besten Fall. Wer in Dienst der Versöhnung tätig ist, der verlängert nicht unbedingt die Lebensjahre der Menschen, mit Ausnahme von solchen, die eine überaus sündhafte Lebensweise haben, wo sie sich selber zerstören. In solchen Fällen verlängert man womöglich die Lebenszeit. Was aber jemand, der im Dienst der Versöhnung absolut bewirkt, ist, er errettet kostbare Seelen vor der ewigen Verdammnis, vor der ewigen Trennung von Gott. In der Tat, der Dienst der Versöhnung bewahrt nicht nur vor der Verdammnis, er schafft ewiges Leben. Leben, das nicht von dieser Welt ist und Leben, das nicht durch Politik herbeigeführt werden kann. Darum, Gottes Ziel ist nicht nur, dich persönlich zu retten. Die Rettung ist nämlich nicht das alleinige Endziel, sondern die Errettung ist auch Mittel zum Zweck. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hat, ist nicht länger ein verlorenes Individuum in einer individualistischen Gesellschaft. Du bist nun Jünger Jesu Christi, herausgerufen aus der Welt, dazu berufen, dich zu denen zu halten, die ebenso den Namen des Herrn anrufen und ihr Leben Gott weihen wollen. Ein Schaf des guten Hirten bist du geworden und du gehörst zum Volk Gottes. Als Einzelgänger vergehst du wie eine Blume in der Steppe. Aber in der Gemeinschaft der Heiligen blühst du auf und entfaltest dich so, wie Gott es sich gedacht hat. Wer zur Gemeinde, wer zum Leib Christi gehört, gehört einem königlichen Priestertum an. Und als Priester Gottes ist es deine und meine Aufgabe, den Menschen in der Umgebung auf den Weg und die Wahrheit und das Leben hinzuweisen und es vorzuleben, für die Menschen vor Gott einzustehen im Gebet, damit diejenigen, die nicht glauben oder die noch nicht glauben, Raum zur Buße haben und errettet werden, um ebenso in den Genuss der Versöhnung mit Gott zu kommen. Jetzt schon eine neue Schöpfung zu sein und gewürdigt zu werden, in die neue Welt, die Gott erschaffen wird, einzugehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Botschafter des Christus ringt um die Seelen seiner Mitmenschen. Wen meint Paulus, wenn er sagt, ich sollte zuerst einmal den Vers vorlesen. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wen meint Paulus, wenn er sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Das griechische Wort für Botschafter, Presbyo, findet sich noch ein weiteres Mal im Neuen Testament, in Epheser 6, Vers 20, wo Paulus sich selbst bezeichnet als Botschafter in Ketten. In erster Linie waren also die Apostel Botschafter für Christus. Und es wäre ja bereits genug für Paulus zu sagen, so sind wir nun Botschafter für Christus. Um das Ganze aber zu verstärken, fügt er noch die Worte hinzu, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Der Apostel verkündigt nicht seine eigene Botschaft, nicht seine eigene Idee, sondern er handelt im Auftrag Gottes und Gott spricht durch ihn. Gott spricht durch Paulus und die Apostel. Das zeigt aber auch, wie schwerwiegend die Sünde der Korinther waren, indem sie Paulus und seine Autorität anzweifelten. Sie legten sich damit nicht nur mit Paulus an, sie legten sich damit Gott höchstpersönlich an. Und dann fügt Paulus noch die Worte hinzu, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Der Apostel ermahnt also seine Leser nicht nur. Er bittet und fleht sie regelrecht an. Jetzt stellt sich die Frage, worum wird gebeten an Christi statt? Es heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er fleht die Korinther und in weiterer Folge auch uns. Er ruft uns dazu auf, uns mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist bemerkenswert. Denn ich habe ja zu Beginn, also ich habe, wie wir auch lesen, generell im zweiten Korintherbrief, dieser Brief ist an Christen geschrieben. Und jetzt sagt Paulus zu Christen, sie sollen sich mit Gott versöhnen lassen. Wie? Bedenken wir nur, was im ersten Korintherbrief alles für Themen angesprochen werden. Paulus tadelt die Korinther dafür, dass sie fleischlich sind. Viele hingen Parteiungen an. Etliche von ihnen hielten sich für weise und geistlich und waren dabei aufgeblasen. Nicht wenige übten Unrecht und einer trieb gar Hurerei mit der Frau seines Vaters. Die Liste geht weiter und weiter. Und im zweiten Korintherbrief werden noch weitere Probleme angesprochen. Darum der Aufruf des Paulus an die Korinther, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Selbstverständlich, wenn es darum geht, an wen diese Botschaft sich richtet, muss man natürlich auch sagen, die Aufforderung, sich mit Gott versöhnen zu lassen, gilt auch in erster Linie jedem, der sich noch nicht bekehrt hat, der das neue Leben in Christus noch nicht erlangt hat. Ohne Glaube ist es nämlich unmöglich, Gott wohl zu gefallen und vor ihm bestehen zu können und in das Reich Gottes einzugehen. Paulus begründet nun den Aufruf, sich mit Gott versöhnen zu lassen, wie folgt, in Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Herr Jesus selbst fragte während seines irdischen Dienstes in die Juden, das kann man in Johannes 8, Vers 46 nachlesen, Johannes 8, Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und ihr Handeln bestätigte, es gab nichts, dessen sie ihn hätten anklagen können. Und auch im Hebräerbrief heißt es von Jesus, Hebräer 4, 15, dass er in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und nun beschreibt Paulus den Herrn Jesus als jemand, der von keiner Sünde wusste. Er wusste von keiner Sünde bedeutet, er war heilig im vollkommensten Sinne. In Gedanken, in Worten und in Taten. Jesus war derjenige, von dem Johannes der Täufer sagen konnte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1,29. Er, der von keiner Sünde wusste, sollte die Sünde hinwegnehmen, indem er für uns zur Sünde gemacht werden sollte. Und hier haben wir einen klaren Bezug auf die alttestamentlichen Sündopfer. Denn in der jetzt im griechischen Alten Testament, in der Septuaginta, wird das Sündopfer Sünde genannt. Das heißt, ein Sündopfer opfern heißt wörtlich im Griechischen Sünde opfern. Das heißt, unsere Stelle sagte Folgendes. Gott hat Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zum Sündopfer gemacht, mit dem Zweck, dass wir in Christus zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Paulus erinnert die Christen noch einmal an die Glaubensgrundlagen. Wer durch den Glauben an Christus gerechtfertigt ist, der ist nicht länger entfremdet vom Leben Gottes. Angesichts der vielen Sünden, in denen die Korinther nach wie vor lebten, ermahnt er sie dazu, sich mit Gott versöhnen zu lassen, indem sie sich mit ihm, sprich mit Paulus und auch seinen Mitstreitern und auch untereinander versöhnen lassen. Und das ist auch eine Ermahnung für uns, liebe Geschwister und liebe Zuhörer. Bist du im Reinen mit Gott? Bist du im Reinen mit deinen Mitmenschen? Und wenn du wüsstest, dass du noch am heutigen Tag vor Gott stündest, wie ginge es dir dabei? Könntest du mit Freimütigkeit und mit reinem Gewissen vor ihm stehen? Hast du das Heil in Christus? Hast du die Versöhnung mit Gott erlangt? Und wenn du dich zum Herrn bekennst, bemühst du dich um ein Leben in der Gottesfurcht und Heiligkeit? Oder vegetierst du dahin und hast die Reinigung von deinen früheren Sünden vergessen? Bedenke, was du soeben gehört hast. Gott hat Jesus Christus, welcher von keiner Sünde wusste, für dich zum Sündopfer gemacht, damit du in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würdest. In 1. Petrus 2, Vers 24, da drückt es Petrus mit folgenden Worten aus. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Siehe doch, wie Jesus gesinnt war, wie er sich mit dir und mit mir identifizierte, um uns für sich und seinen Vater zu gewinnen. Der ewige Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, erniedrigte sich selbst. Er entäußerte sich selbst, indem er einer von uns geworden ist. Jesus wurde wie du und ich. Er wurde 9 Monate im Schoße seiner Mutter gewoben, wie du und ich. Er musste dazu lernen. Er musste den Gehorsam lernen, wie du und ich. Er musste lernen, sich seinen Eltern unterzuordnen, wie du und ich. Er musste mit fortschreitendem Alter an Weisheit zunehmen, wie du und ich. Er war ein Schüler, wie du und ich Schüler waren und es auch noch sind. Er musste einen Beruf lernen und dann dem Beruf auch nachgehen, wie du und ich. Und er lebte unter den Menschen Tag für Tag, er verkehrte mit ihnen, wie du und ich. Er tat dies alles ohne Fehl, in Vollkommenheit, in Reinheit, in vollendeter Heiligkeit. Und damit tat er, was du und ich nicht getan haben. Jesus ist der Schuldlose. Das war er alle Zeit. Du und ich aber sind schuldig. Jesus erlitt den Tod, den er nicht verdiente, damit du und ich am Leben gelassen werden, was wir wiederum nicht verdient haben, und wir werden sogar freigesprochen von unserer Schuld, freigemacht von unserer Sünde und gewinnen Jesus als unseren Fürsprecher, der sich Tag für Tag für uns einsetzt vor Gott, damit unser Glaube nicht aufhört und wir aufgerichtet werden, wenn wir fallen. Aus Sklaven der Sünde werden Sklaven der Gerechtigkeit. Und aus Knechten der Sünde werden Knechte Gottes und des Herrn Jesus Christus. Aus Feinden Gottes werden Kinder Gottes, Erben Gottes und Miterben des Christus. Ein neues Verhältnis zwischen Gott und Mensch kommt zustande. Für jeden, der Buße tut, der umkehrt, an das Evangelium glaubt, um von nun an für Gott zu leben. Und wir bedürfen immer wieder von neuem der Reinigung. Und wenn wir so ehrlich sind und einander die Sünden bekennen und vor Gott treten und ihm unsere Sünden bekennen, dann gilt für uns die Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und in diesem Sinne kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gott gibt seine Gnade, damit das christliche Leben praktisch verwirklicht wird. Oder wie es heißt in 2. Korinther 6, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Paulus bezeichnet sich und seine Mitstreiter als Mitarbeiter. Und zwar im Sinne von Mitarbeiter Gottes. Damit verweist er noch einmal auf die göttliche Autorität, die er sowie die anderen Apostel ausüben. Aus dieser Position heraus ermahnt er die Christen in Korinth und zugleich auch uns, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Wie kann denn die Gnade Gottes vergeblich empfangen werden? Kurz ausgedrückt, wenn sie nicht ausgelebt wird. Im Falle der Korinther sind es also die mannigfaltigen Sünden, sowie ihre Rebellion gegen die Apostel. Wie ich nämlich zuvor betont habe, sind zwischenmenschliche Probleme nicht nur zwischenmenschliche Probleme, sondern zugleich Probleme zwischen Mensch und Gott. Die Gnade Gottes soll nicht vergeblich empfangen werden, denn, jetzt folgt ein Zitat aus Jesaja 49, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und in diesem Kapitel von Jesaja geht es um die Wiederaufrichtung Israels. Es geht aber auch darum, dass die Völker der Welt das Heil erlangen sollen. Und nach diesem Zitat schreibt Paulus die Bemerkung, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Paulus weist darauf hin, dass jetzt die gelegene Zeit ist, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Versöhnung mit Gott bedeutet auch Versöhnung mit den Mitmenschen. Frieden mit Gott muss Frieden mit dem Nächsten nach sich ziehen. Denn so heißt es auch in Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Denken wir daran, was du und ich einander tun, das tun wir Christus. Wenn wir gegeneinander Krieg führen, so führen wir Krieg gegen Christus, der doch Frieden mit uns gestiftet hat. Und wenn wir einander verachten, so verachten wir Christus, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wenn ich schlecht über jemanden denke, dann denke ich damit auch schlecht über Christus, der doch für diesen Menschen gestorben ist. Und wenn ich jemandem fluche, dann fluche ich Christus, der doch den Fluch der Sünde und des Todes auf sich nahm für mich. Und wenn du hinter dem Rücken von anderen redest, dann lästerst und verachtest du Christus, der die böse Nachrede um deinetwillen und um unser aller Willen ertragen hat, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und wenn du böse und ungebührliche Gedanken pflegst, so sündigst du gegen Christus, der die Dornenkrone trug, damit du und ich rein werden. In Gedanken und Worten und Taten. Und vieles mehr gäbe es noch zu sagen und auszuführen. Du siehst, die Gnade wurde nicht gegeben, damit wir als Errettete erst recht wieder in die Irre gehen. Du musst dir die überaus gewichtige Frage stellen, wofür ist die Errettung und wovor wird gerettet? Die Gnade Gottes ist eine Gunst Gottes. Eine Gunst Gottes, die vor der Sünde, die zum Tod führt, rettet. In Titus 2, Vers 11 heißt es in der zweiten Vershälfte, Titus 2, Vers 11, dass die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt, damit wir auf der einen Seite die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und auf der anderen Seite besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wenn wir betrachten, wohin die Gnade Gottes uns leiten will, kommen wir nicht drum herum, praktisch zu erörtern, wie ein Leben auszusehen hat, das zur zuteil gewordenen Gnade würdig ist. Und die Seligpreisungen in der Bergpredigt sind eine wunderbare Zusammenfassung dessen, wie das Herz eines Kindes Gottes auszusehen hat. Denn durch den Glauben, und das haben wir auch heute in Apostelgeschichte 15 gehört, durch den Glauben werden unsere Herzen gereinigt. Der innere Mensch wird neu gemacht. So heißt es in der Bergpredigt, dass diejenigen glückselig sind, die geistlich arm sind und somit ihre Abhängigkeit von Gott bekunden. Es sind glückselig die Trauernden, sei es Trauer über Sünde oder sei es Trauer wegen den Schwierigkeiten dieses Lebens. Glückselig ist, wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet und barmherzig ist, weil ihm diese Dinge auch von Gott zuteil geworden sind und das nun an seinen Mitmenschen mitgeben darf, weitergeben darf. Glückselig ist, wer reinen Herzens ist. Am Ende von Matthäus 5 ruft Jesus dich und mich dazu auf, vollkommen zu sein, gleich wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir könnten nun versucht sein, zu dem Schluss zu kommen, dass Gott von dir und von mir etwas verlangt, das ja eh nicht möglich ist, das ja unerreichbar ist, das überaus schwer ist. Und die Realität ist, wenn die Last der Sünde dich zermürbt, wenn du erkennst, dass du gefallen bist, oder du vielleicht noch gar nicht das ewige Leben erlangt hast, oder einfach nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann gedenke auch der Worte, die André heute bereits verlesen hat, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und Jesus bleibt aber da nicht stehen. Er geht nämlich noch weiter. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er erwartet von dir, wenn du zu ihm kommst, dass du von ihm lernst. Er geht als Beispiel voran, das du nachahmen sollst. Seine Sanftmut und Demut hat er schon allein mit seiner Menschwerdung bewiesen. Ja, wie viel mehr noch durch seinen Lebenswandel, dass er, der Schöpfer aller Dinge, ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist. Und wenn du tust, was er sagt, nämlich zuerst einmal, dass du zu ihm kommst und sein Joch auf dich nimmst, verheißt er dir Ruhe für deine Seele. Und dann sagt er begründend, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Interessant, er sagt, mein Joch ist leicht. Es ist ein Joch. Es ist ein Joch, das er dir befiehlt, auf dich zu nehmen. Aber es ist ein sanftes Joch, wovon er überzeugt ist, dass du es auf dich nehmen kannst. Und nachdem er sagt, mein Joch ist sanft, sagt er, und meine Last ist leicht. Es ist eine Last, aber es ist eine leichte Last. Und auch Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Also Gott zu lieben, aber seine Gebote nicht zu halten, das funktioniert nicht. Beide Dinge schließen einander kategorisch aus. Aber dann sagt er weiter, und seine Gebote sind nicht schwer. Da haben wir schon wieder. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, seine Gebote sind nicht schwer. Aber manchmal, wenn wir uns nicht recht bemühen oder wenn wir uns einfach treiben lassen, wenn wir träge werden, wenn wir in unseren Gedanken schwelgen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir vergessen, was Gott für uns getan hat und weshalb er es getan hat, dann wird auch diese leichte Last manchmal sehr schwer. In weiser Voraussicht schenkt Gott aber nicht einfach dem Glaubenden die Errettung, um ihn fortan seines Weges ziehen zu lassen, sondern jeder, der sich Christ und damit ein Jünger Jesu nennen lässt, der ein Kind Gottes ist, der eine neue Schöpfung ist in Christus, ist dazu aufgerufen, einer Gemeinde, der Gemeinschaft der Heiligen anzugehören. Aktiv daran teilzunehmen, dazu beitragen, damit geschieht, was auch in Galater 6, Vers 2 steht. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Merkt ihr was? Getrennt voneinander schafft das keiner von uns. Darum hat Gott Geschwister geschenkt. Darum hat er uns zusammengefügt. Denn was der Einzelne nicht kann, das vermag er sehr wohl, wenn er Geschwister an seiner Seite hat, die ihm helfen im christlichen Leben. Und bedenke auch, wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, Du weißt, wo du Hilfe suchen kannst. Und gedenke aber auch an die Worte des Herrn. Geben ist glückseliger als nehmen. Wer nämlich anderen hilft, dem ist auch oft selbst geholfen. Und der Herr sprach bereits zu Israel, eine sehr schöne Stelle, in 5. Mose 10, Verse 12 bis 13. 5. Mose 10, Verse 12 bis 13. Und nun Israel, denken wir daran, er spricht hier das Volk Gottes an. Das heißt, wir können das auch auf uns heute übertragen. Und nun Israel, und nun liebe Gemeinde, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du ihn in allen seinen, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Ist das heute etwa anders? Ist es nicht genau dasselbe Prinzip? Sind es nicht die gerechten Gebote Gottes, die eigentlich die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Zwischenmenschen erst wirklich wert machen, geführt zu werden? Denken wir daran, liebe Geschwister. Heute tut jeder, was er will. Und obwohl, oder besser gesagt, gerade weil jeder tut, was recht ist in seinen eigenen Augen, sind die Depressionsraten heute so hoch wie nie zuvor. Jeder tut, was ihm gefällt. Und doch ist die Unzufriedenheit allgegenwärtig. Der Nihilismus ist überall, wohin man auch hinsieht. Kaum jemanden aber fällt ein, dass viele Probleme daher kommen, dass sie selbstsüchtig handeln und leben. Und wie oft reden sogar wir als Gläubige uns darauf aus, dass es schwer sei, so zu leben, wie die Schrift und wie der Herr das eigentliche will. Fragen wir uns selbst aber Folgendes. Ist es schwer, einen Nachfolger Christi bei sich aufzunehmen? Sprich, ist es schwer, Gastfreundschaft zu üben gegenüber jemandem, der Christus als Herrn hat? Nein? Und Jesus hat gesagt, wer seine Jünger aufnimmt, der nimmt ihn auf. Und wer ihn aufnimmt, der nimmt den auf, der ihn gesandt hat. Gemeinschaft unter den Geschwistern, auch über den Sonntag und Mittwoch hinaus, wird reichlich belohnt im Reich Gottes. Ist es schwer, einem Jünger Jesu einen Becher kalten Wassers zu reichen, eben weil er ein Jünger Jesu ist? Nein. Nun, Jesus sagt über denjenigen, der das tut, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Weinst du mit den Weinenden? Freust du dich mit denen, die sich freuen? Bemühst du dich darum, dass es bei dir kein Ansehen der Person gibt, wie es auch bei Gott kein Ansehen der Person gibt? Übst du die Bruderliebe? Arbeitest du daran, herzlich zu sein? Und tust du das, ohne von anderen zu erwarten, dass sie es dir vergelten? Sind das nun große und mächtige Taten? Nicht wirklich. Das kann jeder von uns. Es gibt genug Menschen in der Freundschafts- und im Bekanntschaftskreis. Es gibt genug Menschen in der Familie, unter den Geschwistern, die Hilfe und Beistand nötig haben und die sich darüber freuen, ja, die sich darüber freuen, wenn sie Liebe empfangen und wenn sie dazu angespornt werden, auch Christus besser kennenzulernen und es nachzuahmen. Paulus hatte diese Gesinnung. Und er lebte diese Gesinnung aus. Er hat nicht nur schön geredet, er lebte danach. Und er ist der lebende Beweis dafür, dass es möglich ist. Denn so heißt es in 2. Korinther 12, Vers 15. Ich will aber sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Was für ein Mann, was für ein Nachahmer unseres Herrn Jesus Christus, was für ein Diener Gottes. Erinnert uns das aber nicht auch daran, wie Gott seine Liebe über uns ausgießt, das immer wieder von Neuem, Tag für Tag, und das, obwohl wir doch immer wieder so undankbar sind? Strebst du danach, ebenso ein Herz zu haben, ein solches Herz zu haben? Was verlangt der Herr von dir und von mir mehr, als einfach aufeinander Acht zu haben, füreinander da zu sein, Liebe untereinander zu üben, einander zu ermahnen, einander zu ermutigen, Streit zu schlichten, Frieden zu stiften? Ist das zu viel verlangt angesichts der Barmherzigkeit, die Gott uns zuteil werden ließ und immer wieder von neuem zuteil werden lässt? Es sind gerade diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die viel ausmachen. Denn was sagte unser Herr in Lukas 16, Vers 10? Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und das ist eine ernste Ermahnung an dich und an mich, die bedacht werden will. Bedenken wir, wie groß das Heil ist, das der Herr bereitet hat. Wenn Jesus bereits dein Herr und dein Retter ist, dann ist jeder neue Tag eine neue Möglichkeit, für Gott zu leben. Was würden deine Studien oder Arbeitskollegen sagen, wenn man sie bezüglich deiner Lebensweise anspräche? Wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, was sagen deine Kinder? Führst du eine christliche Lebensführung? Bist du ein wirkliches Vorbild? Lebst du dein Leben zur Ehre Gottes? Oder verlässtest du mit deinem Wandel die Lehre des Herrn? Was würden dein Ehemann, deine Ehefrau dazu sagen? Was die anderen Familienmitglieder? Wenn man dein Leben betrachtet, gibt es Dinge, die das christliche Zeugnis unglaubwürdig machen. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, wenn du ihm dein Herz noch nicht gegeben hast, dein Leben noch nicht für Gott lebst, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, das Heil zu ergreifen. Jetzt ist noch Zeit da, dein Leben Gott zu übergeben. Und wenn Christus an der Tür deines Herzens klopft, sei nicht passiv und verhärte dein Herz nicht. Sei nicht wie der Pharao, der sein Herz so lange verhärtete, bis es keine Möglichkeit mehr gab, umzukehren. Und dann war es zu spät. Suche Gott von ganzem Herzen und ringe mit ihm im Gebet. Und führen wir es uns jeden Tag von Neuem vor Augen, dass es der Herr ist, der uns von Neuem aufwachen lässt in der Früh, der die Sonne wieder über Gute und Böse aufgehen lässt, der den Regen wieder über Freunde Gottes, aber auch über Feinde Gottes ergießen lässt. gedenken wir der Barmherzigkeit des Herrn. Und mögen unsere Herzen weich werden und ahmen wir die Barmherzigkeit Gottes auch nach. Lasst uns gemeinsam, liebe Geschwister, ein Zeugnis sein, damit die Welt erkenne, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Fazit: Die Botschaft des Evangeliums darf und soll sich auf Gedanken, Worte und Taten auswirken und zu einem dienenden, Gott wohlgefälligen Lebensstil führen. Der Herr Jesus Christus stehe uns bei. Er segne uns mit der Gegenwart, die er uns verheißen hat, nämlich alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.